Willkommen bei Digital Future, dem Podcast über Technologie, Zusammenarbeit und Unternehmenskultur. Ich bin Wolfgang Schoch, Software-Engineer bei Innovex und ich bewege mich seit vielen Jahren durch die IT, als Entwickler, Suchtechnologie-Nerd, Berater und auch mal im Vertrieb. Kurz, ich kenne die Branche aus mehr als nur einer Perspektive. In diesem Podcast spreche ich mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichsten Bereichen, Menschen, die täglich an realen Problemen arbeiten. Technisch, organisatorisch und kulturell. Gemeinsam schauen wir hinter die Kulissen. Wie arbeiten wir eigentlich? Was funktioniert gut und was nicht? Und was bedeutet moderne Technologie in unserem Alltag wirklich? In dieser Folge spreche ich mit meinen Kollegen Sören König und Hans-Peter Zorn über digitale Souveränität. Das Thema ist ja schon einige Zeit im Gespräch und das nicht ohne Grund. Wir unterhalten uns darüber, was digitale Souveränität eigentlich ist und welche Bedeutung das für Unternehmen hat. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Und Hans-Peter, du bist ja schon wieder zu Gast, freut mich sehr. Aber heute ist noch jemand dabei. Und bevor wir mit unserem, ja, wie ich finde, wirklich spannenden Thema loslegen, würde ich euch beide bitten, stellt euch doch einfach mal vor. Hans-Peter, jetzt habe ich deinen Namen gerade schon genannt. Magst du vielleicht anfangen?
Genau, hallo Wolfgang, hallo Sören. Ich bin, freue mich wieder da zu sein. Ich bin Hans-Peter, ich bin seit 12 Jahren bei Innovex. Hab im Hintergrund in Informatik und Computerlinguistik, die Kombination hat man damals schon KI genannt, war aber was völlig anderes als heute. Und bei Innovex bin ich Teamlead kümmere mich auch so ein bisschen um die Technologiestrategie zusammen mit dem Dominik Helleberg.
Und du sprichst darüber gerne hier im Podcast. Neulich haben wir uns darüber unterhalten, wie so die Prognose für 2026 ist. Und heute, ja, freue ich mich, dass du schon wieder da bist, Hans-Peter. Aber du hast gerade noch einen anderen Namen genannt. Wir haben hier auch noch den Sören bei uns. Und Sören, magst du dich auch mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, wie lang bist du bei uns und was machst du so den lieben langen Tag, wenn du nicht hier gerade im Podcast dabei bist?
Ja klar, danke. Also ich bin noch nicht so lange dabei wie der Hans-Peter. Ich bin erst seit 2 Jahren bei Innovex als Cloud-Plattform-Engineer und wurde kürzlich gefragt, ob ich mich mit dem Thema souveräne Cloud oder digitale Souveränität befassen möchte. Und ich dachte, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und das Ziel davon soll sein, halt uns als Innovex zu diesem Thema zu positionieren. Das ist ja halt sehr publik gerade und auch schon länger wichtig und habe mich dem Ganzen mal angenommen. Also deswegen bin ich heute hier.
Ja, und ich freue mich, dass ich jetzt 2 solche Experten hier virtuell vor mir habe. Denn das Thema digitale Souveränität, das finde ich wichtig. Und ich glaube, irgendwie so das ganze Internet findet das Thema auch wichtig. Denn wenn man mal bei Google oder bei der Suchmaschine seiner Wahl digitale Souveränität eintippt, dann gibt es da sehr, sehr viele Suchtreffer. Und ich habe mich mit dem Thema in der Vergangenheit auch beschäftigt. Und ich habe für mich so herausgefunden, es ist halt irgendwie auch so ein Trendthema, für das es sehr, sehr viele Interpretationen gibt. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt mit 10 Personen drüber unterhalte und frage, hey, was ist denn digitale Souveränität? Dann bekomme ich wahrscheinlich mindestens 10 verschiedene Antworten, sicherlich mit einer gewissen Deckungsgleichheit in einigen oder vielleicht auch in vielen Bereichen, aber an den Rändern wird es ganz schön ausfranzen. Und ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal drüber sprechen, was wir eigentlich unter digitaler Souveränität verstehen, damit auch klar ist, um was es hier jetzt in diesem Podcast-Gespräch eigentlich geht. Und ich freue mich ja, dass ich jetzt, Sören, mit dir auch einen richtigen Experten für das Thema vor mir habe. Deswegen mache ich es mir natürlich jetzt erstmal einfach und frage dich, Sören, was ist denn für dich eigentlich digitale Souveränität?
Ja, auf diese Vielfalt an Definitionen bin ich halt auch gestoßen, als ich meine Recherche zu dem Thema angefangen habe. Und das scheint es schon eine ganze Weile zu geben. Und eigentlich ist es seit letztem Herbst ganz einfach geworden, weil die EU-Kommission hat das Digital Sovereignty Framework herausgegeben. Das ist ein Framework, also ein Rahmenwerk für Ausschreibungen eigentlich, was nach verschiedenen Dimensionen, verschiedenen Kriterien Souveränität objektiv bewerten soll. Und da sind halt so Aspekte drin, wie bin ich in der Lage, meine digitale Infrastruktur zu betreiben, wenn es halt Ausfälle gibt? Sind die Kompetenzen vorhanden? Sind dort Gelder von EU-Unternehmen, also für EU-Unternehmen investiert oder nicht, bis hin zu Umweltschutzaspekten? Das ist hilfreich, weil das diese ganze Debatte eigentlich abkürzen sollte und dann zielführender ist, was man im Einzelnen tun kann oder was Unternehmen tun können, um bessere Souveränität zu erreichen. Also eigentlich viele, da sind halt 8 Dimensionen genannt, wichtige Aspekte sind halt solche Geschichten wie, also der typische Datenschutz, ne? Sind meine Daten vor unbefugten Zugriff geschützt? Also gibt es keine unautorisierten Parteien, die darauf Zugriff haben? Kann ich meine Daten verschlüsselt übertragen und speichern? Sind meine Daten und Services verfügbar? Also kann mir nicht irgendjemand sozusagen meinen Service abklemmen und dann habe ich keinen Zugriff mehr drauf? Oder kann ich meine Daten portieren von einem Cloud-Anbieter zum anderen zum Beispiel? Also sind die Datenformate und die Dienste nach offenen Standards? Also ist da viel auf Open Source gebaut oder ist das alles proprietär? Unterliegt es dem der EU-Rechtsprechung? Das wäre halt noch wichtig, weil das muss man unterscheiden. Es ist total möglich, Dienst und Daten in EU-Datacenter zu hosten und trotzdem ausländischen Rechtsprechung zu unterliegen. Also wenn diese Aspekte so abgedeckt sind, würde ich sagen, man ist schon ganz gut aufgestellt, was die eigene digitale Souveränität angeht. Und es muss ja auch nicht so sein, dass alle Aspekte davon hundertprozentig erfüllt sind. Das soll auf keinen Fall Isolation bedeuten, sondern einfach die Wahlfreiheit. Also, dass ich mich als Privatperson oder Unternehmen entscheiden kann, ich möchte jetzt zum anderen Anbieter für was auch immer, also ein digitaler Service wechseln. Das würde für mich passen als Definition.
Ja. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen unterscheiden zwischen so digitaler Souveränität im Privatbereich. Da gab es dieses Jahr und auch im letzten Jahr auch sehr, sehr viel. Ich glaube, dieses oder letztes Jahr wurde auch der Digital Independence Day ins Leben gerufen. Ich glaube, es war so ein Umfeld vom Chaos Communication Club. Das heißt, das ist eine Initiative, die Privatpersonen dabei unterstützt, digital souveräner zu werden. Und das sind so Klassiker wie beispielsweise von amerikanischen E-Mail-Diensten auf europäische Alternativen zu wechseln oder von sonstigen, weiß nicht, Messenger-Apps wie jetzt WhatsApp beispielsweise auf andere Alternativen zu wechseln. Das ist so der eine Bereich. Ich glaube, der ist natürlich für viele Personen und vor allem Privatpersonen ziemlich relevant. Aber wir konzentrieren uns heute ja auf den Unternehmensbereich. Und da hast du gerade schon so ein paar Sachen gesagt, Sören, wie beispielsweise so eine Art Wahlfreiheit für Services. Ich glaube, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer rein, um auch wirklich zu verstehen, was versteckt sich denn dahinter. Denn so wie ich das sehe, ist es ja so, die meisten Unternehmen haben ja nicht irgendwo einen Server gemietet beim Hoster um die Ecke und da läuft dann irgendwie der Tomcat und da läuft dann irgendwie der Online-Shop als Applikation drin und wenn der Hoster jetzt irgendwie nicht mehr passt, dann wechsle ich zu einem anderen, das ist super easy, sondern heute sprechen wir ja bei großen Unternehmen über gewaltige Infrastrukturen, die eben nicht beim Hoster irgendwo laufen, sondern bei spezialisierten Anbietern, bei diesen Hyperscalern wie jetzt Amazon, Google, Microsoft etc. Und die ganzen großen Hyperscaler, die man so kennt, die sind halt irgendwie alle in den USA. Wir haben in China noch, ich glaube, wie heißen die? Alibaba, glaube ich, hat noch so eine große Cloud. Aber wenn wir über die Cloud sprechen, sprechen wir eigentlich immer über solche US-amerikanischen Cloud-Anbieter. Und da hat man natürlich dann schon so eine Abhängigkeit irgendwie zu diesen Anbietern. Und da gibt es schon verschiedene Dimensionen, wie ich finde, die man da vielleicht ja auch mal beleuchten könnte, um herauszufinden, wo kann denn da überhaupt ein Problem sein?
Ja, das sind die sogenannten großen drei, Hyperscalable sagen. Also wir haben unsere AWS, GCP von Google und dann Azure von Microsoft.
Ne? Ja.
Und wie du gerade schon gesagt hast, die meisten Unternehmen werden wohl wahrscheinlich nicht nur irgendwie eine virtuelle Maschine irgendwo am Laufen haben, weil die wäre relativ einfach zu migrieren. Was wir in Europa haben, sind tatsächlich sehr gute virtuelle Maschinen, sehr gute Infrastruktur, was die das Netzwerk angeht. Das ist auch alles preiswert und performant. Was sonst ein bisschen fehlt in Europa, ist tatsächlich abstraktere Services, also sowas wie Functions as a Service, also Lambdas, wie man sie von AWS kennt. Okay. Tatsächlich auch andere, wie soll ich sagen, bequeme Services, mit denen man sich seine IT-Infrastruktur zusammenstöpseln kann, also auf die gebaut wird. Es gibt Managed Databases und so weiter, aber darüber hinaus können europäische Anbieter meist nicht die komplette das Produktportfolio von Amazon zum Beispiel abbieten. Und warum diese drei Großen so groß geworden sind, sind halt, weil sie ihre Services anbieten. Jeder kennt sich damit aus. Es ist einfach, Engineers für diese Infrastrukturen zu hiren bei sich im Unternehmen. Sie sind bequem, sie sind verfügbar. Man weiß, was man zu erwarten hat davon. Und genau, es wird scheinbar gar nicht mehr so richtig in Frage gestellt, wenn man seine digitale Infrastruktur aufbaut, ob es jetzt, wie du genannt hast, auf der Alibaba Cloud Sensor oder auch bei AWS, meist ist es halt AWS tatsächlich oder einer der anderen beiden großen. Und das ist auch alles erstmal gar kein Problem tatsächlich. Also es ist ja sehr effizient, die Sachen zu nutzen, die vorhanden sind, die umfangreich sind von ihren Funktionalitäten, von ihrer Verfügbarkeit, die ja sehr gut ist. Wenn sich allerdings das so sehr konzentriert auf nur wenige Anbieter, können diese Anbieter natürlich auch Preise bestimmen. Das sieht man halt bei den Office-Suiten von Microsoft sehr gut, die immer teurer werden. Und die Funktionalität, die halt bequem ist, aber auch halt nicht besonders offen. Das heißt also, natürlich sind diese Unternehmen halt daran interessiert, ihre Nutzer auf ihren Plattformen zu halten und weniger die Portabilität der Daten und Dienste zu ermöglichen. Das bedeutet, es ist schon eine gewisse Abhängigkeit, die man da eingeht, natürlich. Und die je nach Ausbaustufe es immer schwieriger macht, zu einem anderen Anbieter zu wechseln oder auch Services einzelne bei anderen Anbietern in Anspruch zu nehmen, wenn eben zum Beispiel der Netzwerk-Traffic, der ausgehend ist, teuer ist. Bei den entsprechenden Anbietern natürlich ist es technisch dann möglich, aber es muss natürlich auch wirtschaftlich bleiben dann.
Ja. Genau. Ja, es ist letztendlich ja immer so ein Preis, den man bezahlt. Also wenn ich jetzt ein großes neues Projekt habe und ich überlege mir, wo und wie betreibe ich das, dann habe ich natürlich verschiedene Optionen. Ich kann mir dann wirklich virtuelle Maschinen irgendwo mieten oder wirklich richtige Server und von null anfangen, alles selbst zu implementieren. Und dann habe ich die absolute Kontrolle drüber, aber es ist teuer, weil es einfach viel Geld kostet, viel Zeit kostet. Wenn ich mir entscheide, irgendwie zu Amazon zu gehen und es da zu betreiben, dann spare ich mitunter ja da auch ein bisschen Zeit, weil vielleicht der Betrieb einfacher ist, weil ich fertige Services irgendwie habe, weil ich da einfach eine fertige Datenbank nutzen kann und ich muss mir keine Gedanken machen über Skalierung, über Betrieb und über die ganzen Dinge, die in der Praxis oft herausfordernd sind. Aber ich bezahle ja dann trotzdem was dafür. Und zwar gebe ich ja meine Unabhängigkeit auf und ich bezahle, weil ich mich in die Abhängigkeit reinbegebe. Und ich glaube, das muss auch nicht unbedingt schlecht sein. Wie bei so vielen Dingen ist es halt meiner Meinung nach so, wenn man es bewusst macht, dann ist es völlig in Ordnung, sich dafür zu entscheiden. Oder wie siehst du das, Hans-Peter?
Ja, du hast mir jetzt ein bisschen die Worte aus dem Mund genommen, die ich gerade sagen wollte. Es ist immer ein Trade-off, ne? Also man kann nicht sagen, also für viele ist das sicherlich eine Abwägung zwischen zwei Risiken oder Gefahren, wenn wir jetzt rein auf der Ebene von Business bleiben. Auf der einen Seite besagte Abhängigkeit in Bezug auf, der Anbieter hat halt einen großen Hebel, ich bin gefangen in den Lizenzen, steigende Kosten, ich muss vielleicht Upgrades mitmachen, die ich gar nicht will und ähnliches, muss mich da anpassen, habe da eine Abhängigkeit. Und die andere Seite ist halt, wenn ich mich davon befreie, sind da die Kosten? Ja, und die Gefahren. Weil wenn ich es wirklich selbst betreibe oder eben nachbaue auf einer Infrastruktur, die in Europa gebaut ist, zum Beispiel, was tatsächlich möglich ist, ist das ein sehr großer Aufwand initial, wie du schon gesagt hast, aber auch im Betrieb. Und Betrieb bedeutet auch immer Reliability und Security. Und da ist die Frage, habe ich denn überhaupt die Leute, die mir das so hinstellen, dass ich sage, okay, das ist jetzt eine gute Entscheidung, dass ich mir meine hochsensiblen Daten auf meine eigene Infrastruktur warte, Security einspiele, Monitor, versus ich habe sie auf dem Hyperscaler, wo ein großer Cloud-Provider ein Riesenteam hat, was sich nur um diese Themen kümmert und vielleicht einen ganz anderen Standard hat. Wie gesagt, das ist eine Abwägung. Auf der anderen Seite habe ich eben diese Abhängigkeit.
Ja.
Nicht nur eben auf der, das ist einerseits auf der Business-Ebene, ne? Ich kopple mich als Business dadurch an geopolitische Risiken, die vielleicht irgendwo aufkommen können, aber eben auch vom Geschäftsmodell der entsprechenden Hyperscaler. Wobei, wenn man von dem Geschäftsmodell der Hyperscaler spricht, bedeutet digitale Souveränität natürlich nicht unbedingt eine Geoabhängigkeit. Ne? Wir sagen immer 1:1, ja, digitale Souveränität, wir wollen von USA abhängig werden, weil jetzt zufällig dort alle lokalisiert sind oder sich eben tummeln. Aber natürlich hättest du die Abhängigkeit, wenn du dich komplett in die Hände eines Großkonzerns legst, der in Europa säße, wäre das in dieser Dimension jetzt gar kein Unterschied. Also da hätte man nichts gewonnen.
Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man das auf jeden Fall, betrachten soll. Und ich finde an der Stelle auch vor allem wichtig, dass man die Dinge bewusst entscheiden muss, weil es ist halt nicht schwarz oder weiß. Also ich meine, jetzt irgendwie zu sagen, hey, ich muss alles selbst betreiben, ja, kann man machen, wird aber wahrscheinlich in fast keinem Fall wirtschaftlich stemmbar sein. Und ich glaube, eine Welt, in der wirklich alle Akteure sagen, Kooperation über Landesgrenzen hinweg ist schlecht, wir machen das alles selbst, das ist, glaube ich, auch keine Welt, die funktioniert und erstrebenswert ist, weil ich glaube, Kooperation und vor allem auch wirtschaftliche Zusammenarbeit, das ist auch so ein bisschen der Kitt, der die Welt zusammenhält und vielleicht auch dafür sorgt, dass sich die Leute ein kleines bisschen besser verstehen, weil so eine, ja, weiß nicht, Abhängigkeit irgendwo, so hey, ich betreibe dir die Software und du lieferst mir dafür irgendwelche Waren, das ist ja, glaube ich, auch eine ganz gute Sache, oder?
Also ich glaube, nur das Wort beschreibt es ja auch ganz gut. Ne? Es geht nicht um Autarkie, also wo man wirklich alles komplett unter seiner Kontrolle hat, sondern um Souveränität. Und Souveränität bedeutet, ich kann selbst entscheiden, was ich tue. Und das kann eben auch sein, ich wechsle von einem zum anderen. Also allein das Ruder in der Hand zu haben und nicht komplett in der Abhängigkeit zu haben, das ist souverän. Souverän muss nicht bedeuten, ich habe alles in einem Keller stehen.
Ja. Ja, das ist ein super, super wichtiger Punkt. Vielen Dank, Hans-Peter. Und ich glaube, bei Souveränität ist es auch sehr wichtig, dass wir auch realistisch sowas machen können, eine Entscheidung treffen oder wechseln. Denn wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, dass alles zu einem Preis kommt. Und wenn ich jetzt zu einem Hyperscaler gehe, dann ist es egal, wer das ist, ob das Google, Amazon oder irgendein anderer ist, dann bezahle ich ja dafür, dass es da vielleicht einfach ist, irgendwie meine Dienste hochzuziehen. Und wenn dann aber der Preis von beispielsweise Amazon zu Google zu wechseln so enorm hoch ist, dann muss aber bei mir ja auch schon ganz schön viel passieren, dass ich wechsle. Und jetzt kommt eine kleine Preiserhöhung und das machen natürlich alle Unternehmen. Und dann ist vielleicht so die Frage, ja, wie hoch darf die Preiserhöhung denn sein, dass ich wechsle? Weil wenn jetzt der Anbieter sagt, er erhöht die Preise um 5%, dann ist das vielleicht für ein großes Unternehmen schon echt richtig viel Asche. Aber wenn ich dann jetzt vielleicht zu meinem Team frage und sage, hey Leute, was kostet es denn, wenn wir mit unserem kompletten Zeug jetzt umziehen zu einem anderen Anbieter und das Team sagt mir, ja, das kostet uns schon irgendwie ein paar Millionen Euro, weil das einfach super viel Arbeit ist und der andere Anbieter vielleicht andere Schnittstellen hat, wir müssen jetzt Code neu schreiben, wir müssen komplizierte Prozeduren durchführen, wir müssen sicher sein, dass das Business weiterläuft, das ist so ein 5-Jahres-Projekt, dann werde ich wahrscheinlich so als Geschäftsführer sagen, ah, okay, dann zahle ich halt die 5% mehr, dann läuft es ja einfach weiter. Also ich glaube, das spricht natürlich dann schon auch gegen so eine Souveränität und was wir jetzt am Anfang auch schon mal hatten, das ein oder andere Mal, wenn ich jetzt wirklich ein großes System laufen habe bei einem dieser großen Hyperscaler und ich jetzt sage, ich möchte beispielsweise nach Europa wechseln, vielleicht aus rechtlichen Gründen, wegen der DSGVO, wegen dem Datenschutz oder so ein Beispiel, das ich super gern bringe im Kontext von digitaler Souveränität, ist ja die schöne Geschichte von diesem Chefankläger des internationalen Strafgerichtshofs oder nur Gerichtshof, da bin ich mir gar nicht sicher. Da gab es ja letztes Jahr die Episode, dass ein internationaler Haftbefehl gegen den Benjamin Netanyahu und, glaube ich, seinen Verteidigungsminister, ich glaube, das ist der Herr Katz, ausgestellt wurde. Und ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob das rechtlich und politisch gerechtfertigt war oder nicht. Weiß ich nicht. Aber spannend finde ich, dass dann so die amerikanische Regierung gesagt hat, nee, wir finden das nicht. Und das dürfen die auf jeden Fall sagen. Man darf immer eine Meinung haben. Aber da haben sie gesagt, wir finden das ist aber so schlecht, dass dieser Strafbefehl oder dieser Haftbefehl ausgestellt wurde. Wir nehmen jetzt diesen Menschen, diesen Ankläger und packen den auf so eine Sanktionsliste. Und das Coole an so einer Sanktionsliste ist, die hat nämlich richtig viel Power. Denn wenn du auf der Liste stehst, es gibt verschiedene Sanktionslisten, ich habe mit sowas mal beruflich gearbeitet vor einigen Jahren, dann ist es so, dass beispielsweise amerikanische Unternehmen kein Geschäft mehr mit dir machen dürfen. Und wenn wir jetzt so überlegen, amerikanische Unternehmen, da gibt es ja viele, zum Beispiel Mastercard oder Fluglinien oder Microsoft, oh, was hat denn Microsoft? Office, E-Mail-Accounts und dem armen Typ, dem wurden dann quasi alle Kreditkarten weggenommen oder halt ungültig gemacht. Der kann letztendlich international im Prinzip nicht mehr reisen, weil natürlich viel über US-amerikanische Unternehmen läuft. Der hat seinen Zugriff zu seinen E-Mails verloren und so weiter. Und da merkt man dann schon, ich weiß nicht, wie groß die Gefahr für sowas ist, wenn man jetzt einfach nur einen Online-Shop für Fahrradzubehör betreibt und der bei Amazon gehostet ist. Aber vielleicht passiert ja trotzdem was, weil irgendwie es eine politische Verschiebung gibt. Und das muss jetzt nicht mal die USA sein, es kann ja auch China sein oder jedes andere Land, was vielleicht außerhalb der Europäischen Union ist. Und dann hast du halt ein großes Problem, weil dann dein Business auf einmal von heute auf morgen weg ist. Und ich glaube, da finde ich so digitale Souveränität auch ganz cool, dass ich mich entscheiden kann, hey, ich habe vielleicht irgendwie ein Business, was politisch brisant ist, setze mich für irgend so was Verrücktes ein wie Menschenrechte oder so, keine Ahnung, was man vielleicht nicht überall gut findet. Und deswegen hoste ich meinen Kram lieber jetzt in der EU, weil das dann vielleicht politisch einfacher ist, als es in irgendeinem anderen autoritären Land.
Ja, absolut. Was du gerade angesprochen hast mit dem Abklemmen des Microsoft-Accounts, wäre halt ein klassisches Verfügbarkeitsproblem. Ne? Die Daten können ja noch da sein und vielleicht sogar verschlüsselt, wer weiß. Aber wenn ich nicht mehr drauf zugreifen kann als jetzt Kunde oder als Unternehmen, dann hilft mir das ja auch relativ wenig in dem Fall. Ne? Also da hat man schon gesehen, wie weit diese politische Einflussnahme tatsächlich wirkt bis über Unternehmen hinweg. Und es ist ja leider halt so, dass auch die US-Hyperscaler sind ja Unternehmen unter US-Gesetzgebung und sie müssen halt kooperieren natürlich.
Ja.
Das bedeutet auch, wenn ich meine Daten, meine Services in den EU-Regionen dieser Hyperscaler laufen haben, hat die US-Regierung trotzdem also komplette Verfügung darüber. Und man muss natürlich auch sagen, was du vorher angesprochen hast, dass es nicht darum geht, sich komplett abzuschotten, sich komplett zu isolieren. Und nicht alle Daten und Dienste sind ja auch gleich kritisch, ne? Also ja, klar, wenn ich halt, weiß ich nicht, einen Webshop für Hundespielzeug habe, ist das vielleicht nicht ganz so kritisch, wie wenn ich eine große Krankenversicherung bin und meine Patientendaten, also tatsächlich sehr, sehr kritische persönliche Informationen irgendwo sicher speichern will, sollte das halt auf jeden Fall so verschlüsselt sein, dass auch der Hoster, der Anbieter, der Cloud-Service nicht drauf zugreifen kann, egal was er tut.
Hm.
Das würde ich wichtig finden, genau.
Ja, ich finde das wirklich spannend und vielleicht können wir mal drüber sprechen, was so reale Risiken für Unternehmen sind. Denn ich glaube, wie gesagt, die meisten Unternehmen müssen jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass sie direkt jetzt auf einer Sanktionsliste landen und deswegen halt ihr ganzes Business weg ist auf einmal, weil jetzt beispielsweise Amazon oder Google keine Geschäfte mehr mit ihnen machen dürfen. Die Geschichte mit diesem Ankläger, das war natürlich schon eine relativ spezielle Geschichte. Und es war auch politisch natürlich sicherlich auch nochmal eine ganz spezielle Situation. Aber was sind denn so reale Risiken? Oder vielleicht anders gefragt, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und das Thema digitale Souveränität wird an mich herangetragen. Du hast ja vorhin auch schon was aus diesem Framework vorgelesen, aber kannst du vielleicht, Sören, so ein paar greifbare Risiken nennen, die ich vielleicht mal so gegenhalten kann gegen mein Unternehmen, um festzustellen, okay, da müsste ich vielleicht mal ein bisschen tiefer reingehen und mir vielleicht mal Gedanken machen, ob es hier ja irgendwie eine Gefahr gibt für mich.
Also der Grundkonflikt ist ja immer noch die Datenschutzgrundverordnung gegen den US Cloud Act in dem Fall und bei Verstößen gegen eben diese Datenschutzgrundverordnung kann es halt empfindliche Strafen hagen. Es gibt halt Bußgeld und ab einem gewissen Punkt ist es auch ein Strafmaß. Das wäre halt eine dieser Geschichten. Ich glaube, das haben nicht so viele Unternehmen auf dem Schirm tatsächlich, dass da bestimmte rechtliche Grauzonen, ich will da jetzt auch nicht zu tief reingehen, herrschen, also das könnte man beleuchten. Oder ganz einfach von der betrieblichen operativen Kontinuität, also dass falls Services ausfallen, das kann ja auch technische Gründe haben, wie eine US-Region von AWS, kann ich dann trotzdem noch mein Core-Business betreiben, ja. Also wir haben, glaube ich, auch gesehen, Ende letzten Jahres ist eine Region von AWS ausgefallen und bestimmte Unternehmen, obwohl sie dort in dieser Region gar nicht hosten, konnten zum Beispiel ihre Kubernetes-Cluster nicht mehr skalieren oder nicht mehr aussteuern, weil wahrscheinlich die Control Plane von Kubernetes-Abhängigkeiten in diese US-Region hatte.
Ja.
Also das wären zwei Punkte, die mir sofort einfallen würden, auf die man schauen kann. Einfach nur als Gedankenspiel, wenn bestimmte Dienste jetzt nicht verfügbar wären für eine Stunde, einen Tag, wie würde es aussehen operativ? Könnte ich trotzdem noch sozusagen meinen Service, meinen Webshop, was auch immer betreiben oder nicht?
Das ist spannend, aber das würde letztendlich nicht nur bedeuten, dass ich das betrachten muss im Kontext von dieser Anbieter ist vielleicht in irgendeinem fremden Land mit einer anderen Gesetzgebung. Sowas würde theoretisch ja auch auf Anbieter in Europa zutreffen oder in Deutschland auch, oder?
Absolut, also
wenn ich da jetzt einen Anbieter habe und der bietet mir so die ganzen Dienstleistungen an, sodass ich nur irgendwie, keine Ahnung, was customizen muss. Es gibt ja so Anbieter für Online-Shops, wo ich mich nicht um die Technik kümmere, sondern ich mache hier ein paar Texte rein und ein Titelbild und bringe eine Excel-Tabelle mit meinen ganzen Artikeln und schwuppdiwupp ist der Online-Shop fertig und darauf basiert das mein ganzes Business. Das wäre dann auch wahrscheinlich ein Problem, oder?
Ja klar, also dieses ganze Gedankenspiel und dann hoffentlich auch die architekturellen Änderungen, die man vielleicht vornimmt oder die operativen Runbooks, die man dann erstellt, helfen mir natürlich auch bei der operativen Resilienz, sage ich mal, dass falls Desaster eintreffen, man sich schnell wieder aufstellen kann und das ist, denke ich, eine gute Überlegung, die man anstreben kann.
Vielleicht kann ich dir, Sören, da auch noch mal eine Frage stellen. Ist auch nicht primär meine Domäne. Es geht ja darum, unabhängig zu sein für den Fall der Fälle, ob politisch oder aus anderen Gründen irgendwas passiert, technisch. Oder es kann ja auch passieren, dass du, wenn du eine Abhängigkeit zu einer Gegenpartei hast, geschäftlich, und du rechtlich oder aus sonstigen Gründen dann irgendwie Probleme bekommst und die Gegenpartei will einfach keine Geschäfte mehr mit dir tun. Das kann ja passieren, wir haben ja Vertragsfreiheit in Europa. Um das zu umgehen und auch um mehr Hebel zu haben mit Verhandlungen, zum Beispiel über Preise, war ja lange Zeit das Thema, wir haben eine Multi-Cloud-Strategie. Sehr präsent. Das war so vor ein paar Jahren sehr, sehr wichtig. Das wollten immer viele machen und haben dann gemerkt, ist nicht so einfach. Ja, es gab auch viele Versprechungen, wir abstrahieren das alles weg. So ein bisschen der ganz naive Blick, ja, wir haben so Terraform und da mache ich das einmal oder da mache ich das AWS und dann ist es genauso auf Azure. Das ist halt nicht wirklich so. Der Aufwand, das zu tun, war doch höher, als viele sich das vorgestellt haben. Und ich sehe das gar nicht mehr so häufig, dass das wirklich ein Ziel ist in der Form, dass, also es wird strategisch gemacht, dass man sagt, okay, bestimmte Dienste mache ich hier, bestimmte Dienste mache ich da, weil vielleicht einfach die Services da auch besser sind. Aber so, ich will souverän sein im Sinne von, ich habe mir alles so weit wegabstrahiert, dass ich von A nach B switchen kann. Das ist ja gar nicht praktikabel. Oder wie ist da der Stand? Also wird das besser, wird das schlechter, diese Art von Souveränität aktuell technologisch? Wo stehen wir denn da?
Die Grundidee von dieser Multi-Cloud-Strategie war ja, wie du erwähnt hast, dass man alles wegabstrahiert und mit demselben Terraform-Modul, sage ich mal, jetzt entweder auf Cloud-Hoster A oder B oder C deployen kann und alles ganz genauso funktioniert, wie es bei dem Cloud-Provider A funktioniert hat. Es ist halt nett, sich das zu überlegen, hat sich aber doch als komplexer herausgestellt als gedacht am Anfang, vor allem, weil die meisten Unternehmen, glaube ich, noch nicht mal sich Gedanken gemacht haben über Multiregion, das heißt, ja, über zwei verschiedene geografische Regionen hinweg, und Multicloud ist dann halt nochmal eine Schicht komplexer. Das, ich glaube, es ist ein bisschen wieder außer Mode geraten, weil vor allem man auch gesehen hat, warum ist man denn bei dem oder jenigen, bei dem anderen Cloud-Provider? Das liegt ja vorrangig daran, dass jeder Cloud-Provider seine typischen Alleinstellungsmerkmale, seine Features hat, die es nirgendwo anders gibt. Und dadurch hat sich wahrscheinlich dieser andere Weg, dass man sich so ein bisschen die Rosinen rauspickt und zum Beispiel von GCP die KI und Datenservices nimmt, von AWS die scheinbar unendliche Skalierbarkeit, und ist eher von dieser, wie soll ich sagen, undifferenzierten Multicloud-Strategie wieder ein bisschen abgekommen. Also ich habe noch nicht beobachtet, dass das irgendwo gut umgesetzt war.
Was schade ist, weil das wäre ja quasi so eine Grundvoraussetzung für auch eine Souveränität von den großen Cloud-Providern, wenn man allein das diese Sache schon mal angegangen oder gelöst hätte. Genau.
Ja. Man muss dazu sagen, dass ich glaube, für den Großteil der Unternehmen ist es gar nicht so wichtig, alle Services überall zu haben. Es gibt halt so ein paar Brot und Butter digitalen Services, ne, die man haben sollte. Also halt verschiedene Datenbanken as a Service. Dann vielleicht noch sowas wie, ja, ein Container-Service, vielleicht Kubernetes, der gemanagt ist und so weiter. Also Amazon hat ja einen ganzen Warenkorb voll, ein ganzes Supermarktregal voll verschiedener Services. bis zu dem Punkt, dass sie sich kaum noch voneinander unterscheiden können. Und ich denke nicht, dass die meisten Unternehmen all das brauchen, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn wir es schaffen würden, auf europäischen Cloud-Providern die wichtigsten Services abzubilden, dann hätten wir schon viel gewonnen, weil dann hätte man die Freiheit, zu verschiedenen Anbietern zu wechseln.
Aber wo stehen wir denn da? Also wo stehen wir denn da? Also was gibt es und was ist das eher schwierig?
Also das, was am ehesten noch an, das ist schwer zu sagen, am ehesten an die Produktpalette von AWS rankommt in Europa, werden so Anbieter wie IONOS, Stackit, und dann gibt es noch Scaleway aus Frankreich, die ziemlich viel im Angebot haben. Aber das stimmt schon, das hatte ich ja eingangs erwähnt, dass wir diese fundamentalen Basics wie Compute, Netzwerk, Storage sehr günstig und effizient zur Verfügung stellen können. Aber diese abstrakteren Services, bei diesen Services sind wir einfach noch nicht auf dem Niveau, muss man dazu sagen.
Ich finde, das ist aber ein total spannender Punkt, den du da anführst zu hören, denn so dieses Überangebot an einzelnen Services, die es bei AWS gibt, das verleitet natürlich auch dazu, dass man die alle nutzt. Also das ist ja oft so, wenn es eine riesen Auswahl gibt, dann verleitet das dazu, dass man das auch alles nutzt, wie wenn man jetzt, ganz normal programmiert, da gibt es teilweise auch Leute, die nutzen ganz viele Bibliotheken und um es jetzt mal vielleicht ein bisschen zu bisschen zu überspitzen, da nutzt man eine Mathematikbibliothek, um was zu addieren. Das ging eigentlich auch so irgendwie. Aber hey, es gibt hier irgendwie eine coole Bibliothek. Und so ist es bei AWS, finde ich aber auch. Und ich glaube, eine gute Handvoll robuster, gut skalierender Services würde sicherlich auch absolut ausreichen für fast alle Use Cases. Vielleicht gibt es natürlich Special Use Cases, da braucht man dann Service A, Service B oder da hat man einen großen Nutzen. Aber ich glaube, so ein Fundament, das wäre schon mal echt super, super ausreichend. Oder Hans-Peter?
Das wäre super. Ist aber natürlich, und jetzt setze ich mal meine Datenbrille auf,
ja?
Für bestimmte Art von Projekten dann nicht ausreichend. Ich bin ja vor allem im Daten- und KI-Bereich unterwegs und da ist die Struktur der Projekte auch so, dass man die Business-Units, die das haben wollen, sich eigentlich mit der Infrastruktur weniger beschäftigen wollen. Die wollen gute KPIs in ihren Reports haben, die wollen am Ende Insights in ihre Daten haben. Und wenn du denen sagst, okay, das müsst ihr euch aber weitgehend erstmal selbst bauen, ist das noch eine größere Hürde, glaube ich, als wenn du jemand sagst, okay, ich habe ein IT-Infrastruktur-Team und ich will ein verteiltes Kubernetes-Cluster für meine Backend-Services. Das können die sich, glaube ich, eher vorstellen als eine Data Analytics-Unit, die eher auf dem Business-Outcome guckt und sagt, okay, ich will halt am Ende mein Dashboard haben. Und da ist echt noch ein relativ großes Gap. Ja, es gibt natürlich auch souveräne Lösungen, die zum Teil auch ein bisschen Innovex-Verbindungen haben. Wir haben einen Partner, die nennen sich Stackable. Die haben einen eigenen Stack gebaut für Data Lakes und BI auf der Cloud. Das gab es oder gibt es auch bei Jonas. Aber so richtig nativ haben, da ist es noch relativ rudimentär. Stackit hat dort Angebote, ja, aber es ist, glaube ich, eine andere Geschichte, ein komplexes Data Warehouse mit richtig vielen Daten zu migrieren versus ein paar VMs mit ein paar Services von A nach B. Und da ist so ein bisschen was zu tun tatsächlich. Also da wird es mir aktuell noch schwer fallen, einem kleineren Unternehmen zu sagen, nimm da die Open-Source-Variante, wenn du noch sehr weit weg bist von einem Business. Politisch halte ich es für super wichtig, dass wir da hinkommen. Mhm. Ja, also wir hatten im Vorfeld schon gesagt, das Thema wird jetzt hier den Podcast sprengen, aber es ist natürlich dann nochmal multipliziert, wenn du in Richtung KI denkst, wo einfach die großen Modelle aktuell nur sehr, sehr, sehr limitiert souverän oder in Europa existieren. Das ist einfach nochmal eine Fortsetzung des die Diskrepanz noch größer. Ist aber, glaube ich, nochmal Thema für einen eigenen Podcast.
Ja, wo du gerade Data-Produkte angesprochen hast, bei zum Beispiel Stackit. Ich habe neulich einen Kollegen dazu beraten, er wollte halt einen Demonstrator für einen Kunden aufbauen. Da ging es halt so um ein Data Lakehouse und hat mich gefragt, ob ich da irgendwas kenne von unseren Partnern, das gemanagt ist. Musste ihm Ende Januar noch sagen, nein, da gibt es leider nichts, außer du kannst dir mal Stackable anschauen. Und jetzt, ich glaube Mitte Februar, hatte Stackit tatsächlich ein Produkt in der Open Beta, soweit ich gesehen habe. Und ob das nicht sein Use Case genau abdecken würde. Also auch da, es entwickelt sich wahnsinnig schnell bei deutschen Cloud-Anbietern. Aber natürlich ist das halt alles gerade noch im Entstehen und es wird demnächst halt noch mehr geben, denke ich, also auch in diese Richtung.
Aber was können dann Unternehmen machen, um da gut aufgestellt zu sein und um vielleicht auch das Ganze selbst so ein bisschen voranzutreiben? Also lohnt es sich jetzt, wenn ich ein Unternehmen bin, dass ich mir mal die europäischen oder deutschen Angebote schon mal anschaue und vielleicht da mal, weiß nicht, mal ein erstes Projekt vielleicht mal starte, obwohl ein Großteil meiner ganzen Services noch jetzt vielleicht auch bei, weiß nicht, beim großen Hyperscaler läuft. Lohnt es sich vielleicht dann trotzdem mal zweigleisig zu fahren und wenn es was Isoliertes gibt, da mal vielleicht ein Projekt zu machen, um da auch mal eigene Erfahrungen auch zu sammeln. Und ich meine, die europäischen Anbieter, die ihr jetzt schon genannt habt, IONOS und Stackit, die brauchen natürlich auch eine Auslastung, damit es sich lohnt, das Ganze weiterzuentwickeln. Also man kann ja schlecht jetzt warten, die nächsten 5 oder 10 Jahre, bis da so ein Full-Fledged-Angebot entstanden ist und sagt, ja, jetzt gefällt's mir, jetzt habt ihr alle Features, die man vielleicht gar nicht braucht, aber jetzt gehe ich zu euch rüber, jetzt habt ihr bewiesen, dass ihr das könnt. Ich meine, das Angebot, was es da heute gibt, das ist ja auch schon funktional. Fehlen vielleicht noch ein paar Features hier, ein paar Features da, aber was es gibt, das funktioniert ja auch schon.
Wenn es definierte, also technologisch gut abgegrenzte Projekte innerhalb eines Unternehmens gibt und man sieht, dass die deutschen oder europäischen Cloud-Hoster dort alles abdecken,
ja,
warum nicht? Also klar, sehr in sich gescoptes Projekt, also auch von den Kosten, von der Dauer her, sollte man sich überlegen, natürlich, für eine komplette Migration, also dieses Zweigleisigfahren, das je länger das dauert, umso teurer wird das natürlich auch.
Ja.
Genau, also was man als Unternehmen jetzt machen kann, ist tatsächlich einfach mal in Inventur gehen, also sich die Services, die Architektur anschauen, die digitale Infrastruktur ausmachen und überlegen oder hinterfragen, muss das dann wirklich ein Service bei AWS sein? Ist es denn wirklich günstiger als zum Beispiel auf einem EU-Provider? Wie sieht es da mit der Zugreifbarkeit aus? Also sind meine Daten verschlüsselt? Habe ich den Schlüssel und nicht der Anbieter? Solche Fragen kann man mal stellen und überlegen, wie man dort aufgestellt ist. Es gibt auch einen Online-Fragebogen, der ist von SUSE, ist kostenlos, ist halt in 10 Minuten zu machen. Und das Ziel dort ist die Selbstbewertung, wie es denn um die digitale Souveränität aufgestellt ist. Das basiert tatsächlich auf diesem Cloud Sovereignty Framework der EU.
Ja, cool.
Am Ende bekommt man eine Bewertung, auch anhand dieser 8 verschiedenen Dimensionen und ein paar Quick Wins vorgeschlagen, was man direkt umsetzen oder tun kann. Und das, finde ich, ist ein guter Startpunkt.
Ja, das ist sehr spannend, Sören, denn das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was ist eigentlich digitale Souveränität? Wir haben über Hyperscaler gesprochen, wir haben über Anforderungen gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass es nicht darum geht, dass man sich jetzt irgendwie abschottet in seinem digitalen Silo irgendwie, sondern dass Kooperation etc. ja schon auch wichtig ist, nur dass man eben Dinge bewusst tut. Und meine Frage wäre es natürlich gewesen, Wie fange ich an? Also ich bin eine Firma, ich habe das gehört, das ist ein Thema, ich habe mich ein bisschen mit beschäftigt, aber wie fange ich jetzt an, ohne jetzt irgendwie in so einen Panikmodus zu verfallen und wie kann ich vor allem auch wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungen treffen? Denn ich glaube, für mich ist hier auch so ein ganz großer Unterschied zwischen der privaten digitalen Souveränität und der digitalen Unternehmenssouveränität. Vielleicht packt man die Wörter in eine andere Reihenfolge, aber ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Denn meine private digitale Souveränität, die ist auch zu einem großen Teil ideologisch getrieben, wo ich sage, okay, ich möchte vielleicht das Unternehmen nicht unterstützen, weil die machen vielleicht auch im Hintergrund irgendwie Geschäfte mit, weiß nicht, mit Militär und das finde ich nicht gut, weil ich ein Pazifist bin. Also ich glaube, bei vielen Leuten ist das natürlich eine starke Motivation, dann zu einem deutschen E-Mail-Provider zu wechseln oder zu Open Office statt Microsoft Office und so weiter. Aber für ein Unternehmen, da sollte hoffentlich Ethik und Moral etc. auch eine Rolle spielen. Aber die Wirtschaftlichkeit, die ist natürlich auch super, super wichtig. Denn wenn ich ethisch total gute Entscheidungen treffe, aber dann mein Business nicht mehr funktioniert, weil ich merke, oh, ich brauche jetzt aber die Technologie, ich habe die jetzt hier aber nicht, dann funktioniert es natürlich auch nicht. Und da ist das vielleicht ja auch ein ganz guter Startpunkt mal, dieser Fragebogen und natürlich auch diese Dokumentation zu diesem, ich versuche es mal auszusprechen, Cloud Sovereignty Framework.
Perfekt.
Oder so ähnlich. Oder wie siehst du das, Hans-Peter?
Genau, ich wollte nur eines noch ergänzen, dass ich sehe diese zwei Bereiche, ich würde es aber nochmal trennen in drei.
Ja.
Also das Private, wo du eben aufgrund deiner eigenen Überzeugung dich entscheidest, dann eben generell Business und das Dritte ist natürlich der öffentliche Bereich oder der Bereich Behörden oder Bereich, wo es eben auch um nationale Sicherheit und ähnliches geht, also wo eben überregulatorische Gesetzgebung, Vorgaben, klar ist, das muss souverän entwickelt werden. Das ist, glaube ich, nochmal ein dritter Bereich, wo Entscheidungen dann anders getroffen werden. Ja, also im mittleren Bereich ist es im Prinzip der Staat eine Strategie, die dir überlegt, okay, was ist eigentlich mein Ziel? Ja, was motiviert mich und was wären dann Schritte, erste Schritte und Möglichkeiten, in die Richtung zu kommen? In dem nächsten Bereich, ist die Vorgabe halt von außen, ja, oder auch sinnvollerweise. So, es gibt halt klare Vorgaben und Sören hat es ja schon erwähnt, Ausschreibungsbedingungen zum Beispiel, die auf diesem Framework dann auch basieren.
Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, das verlinken wir natürlich auch. Also diesen Link zum Framework und Sören, den von dir angesprochenen Test von SUSE war's.
Genau.
Den verlinken wir dann natürlich auch. Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Wir müssen natürlich auch über den Porzellanelefanten sprechen, der bei uns im Raum sitzt. Denn wenn wir über digitale Souveränität sprechen im Unternehmenskontext, dann dürfen wir natürlich nicht nur über Cloud-Infrastruktur sprechen, die sicher wichtig ist, sondern wir müssen zumindest kurz auch über das große Thema der Stunde und das große Trendthema sprechen, KI. Für viele Unternehmen mittlerweile sehr, sehr wichtig, entweder weil es evaluiert wird oder weil es tatsächliche Use Cases gibt, die damit abgewickelt werden. Wenn wir über KI sprechen, sprechen wir, ja, da haben wir die Analogie, finde ich, zum Hyperscaler, über eine kleine Handvoll Anbieter, die es so gibt. OpenAI beispielsweise, Anthropic,
Google
noch, genau, mit Gemini natürlich. Die drei großen vielleicht, dann vielleicht noch einige so in der zweiten Reihe, Mistral aus Europa, aus Frankreich, glaube ich, oder?
Ja.
Und wir haben natürlich auch in China entsprechende Anbieter. Aber das ist doch dann sicherlich auch ein Thema, denn es gibt ja diese ganzen Memes, wo es um so coole KI-Startups und coole KI-Produkte geht und dann sieht man, dass man dem Produkt so die Maske runterzieht und drunter ist dann die, weiß nicht, die OpenAI-API oder eine beliebige andere API. Das heißt, für viele Unternehmen ist es natürlich schon unternehmenskritisch, dass sie sowas nutzen können. Und was bedeutet denn jetzt für so eine Firma die Frage nach digitaler Souveränität was? Hans-Peter, ich gucke in deine Richtung. Du bist hier bei uns in der Runde der KI-Guy. Nee, AI-Guy, wenn es ganz egal.
Wie gesagt, eigentlich wäre das, glaube ich, ein eigener Podcast.
Ja.
Also ich glaube, in diesem Bereich ist es tatsächlich eine politische Geschichte, wo auch der Wille wichtig ist, wo ich aber persönlich Spielfeld aber auch nicht so sehe. Ja, also das ist so groß, dass quasi wirklich gewollt werden muss. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch entsprechende Rahmenbedingungen, die ganze Art und Weise, wie jetzt gefördert wird und so weiter, ist der Innovationsgeschwindigkeit dann auch nicht zuträglich so. Ich glaube, es ist aktuell maximal undurchsichtig, was eigentlich passiert oder passieren wird, weil es sehr große Wetten gibt, die zum Teil nicht mehr rational nachvollziehbar sind, die aber tatsächlich einfach Wetten sind, die in die eine oder andere Richtung gehen können. Und das ist dann wirklich fast eine Sache von Glauben und nicht Wissen. Ja, also wir in Europa sind jetzt die Skeptiker. Und aus dieser Sicht ist das Investment, das da gemacht wird, einfach so gigantisch, dass es selbst mit den vereinten europäischen Kräften extrem schwierig wäre, das nachzubauen, weil selbst die USA eigentlich nicht mal die elektrische Energie haben und auch möglicherweise gar nicht in der Lage sind, die bis dahin bereitzustellen, die benötigt wäre, um die ganzen Datacenter zu betreiben, die mittlerweile in Planung sind. Das ist relativ absurd in dem Sinne, dass sich die Frage, können wir das auch, sich gar nicht stellt, weil es gar nicht klar ist, ob die das wirklich am Ende können. Und der Abstand einfach so groß ist, dass es eben unrealistisch ist. Letztlich sollten wir aber trotzdem alles dran tun, hier zumindest in Richtung Souveränität zu kommen, das heißt Entscheidungsfreiheiten zu haben. Das heißt, wir sollten investieren auf der privaten wirtschaftlichen Seite und auch auf der EU oder auf der Förderebene, wobei ich, wie gesagt, immer die Befürchtung habe, dass wir über diese, dass das dann fundamentaler Nachteil ist, weil das einfach viel zu langsam ist, diese Art von Innovation. Ich bin wieder ein Freund dessen, dass wir sagen, okay, auf der Modellebene haben wir nichts mehr mitzumelden. Wir haben aber die tollen industriellen Daten und wir machen jetzt einfach irgendwie nur noch Plattformen und kleine Modelle. Und das ist so ein bisschen, wir geben auf und hatten nicht so viel mit Souveränität zu tun. Die andere Seite ist aber, wir haben diese Daten aus der Industrie und wir haben diese Leute, das heißt, wir sollten auch andere Wege gehen. Also es ist quasi beides. Ne? Also wir sollten das eine nicht lassen und das andere trotzdem tun und unsere eigenen Sweet Spots da finden. Ja. Mhm. Und das ist vielleicht dann nicht das nächste große Modell, sondern eben die Art und Weise, wie es eingesetzt wird. Also man kann sehr schöne Dinge drumherum bauen. Ich glaube, die Innovation, die gerade stattfindet im Bereich KI, ist auch gar nicht mehr so essentiell in den Modellen selbst. Also da gibt es große Fortschritte und können auch noch disruptiv sein, dass die Geschwindigkeit der Verbesserung nimmt aber aus meiner Sicht ab. Und vieles, was passiert, auch bei den Anbietern, ist eigentlich das Drumherum. Und das können wir auch. Mit dem Covid und dem Nachteil, wir haben halt das Modell dann nicht. Ja, also das ist wie das Bild, das du gerade gezeigt hast. Es ist halt dann am Ende im Worst Case nur ein Wrapper um etwas, was eben woanders herkommt. Und die Gefahr ist natürlich groß. Das heißt, man muss gucken, dass man schaut, wie kann ich mit dem, was, also welche anderen Wege kann ich gehen? Ja, brauche ich für jeden Use Case das große Modell? Ja, das ist das eine. Und also wie gesagt, große Fragezeichen an meiner Stelle da. Weil gerade in dem Drumherumbauen müssen wir auch Schritt halten. Und das können wir nur, wenn wir die KI so einsetzen, wie sie jetzt da ist. Und da kommt sie halt vor allem aus USA. Das sollte uns also nicht hindern, dort zu investieren und Wissen aufzubauen. Auf der anderen Seite haben wir die Abhängigkeit und wir sollten alles Mögliche tun, um diese zu vermindern, unabhängig davon, ob das jetzt USA ist oder nicht. Ne? Also Abhängigkeit von Großkonzernen ist halt generell schwierig. Genau. Und China nützt zum Teil natürlich auch nur begrenzt was. Diese Modelle, die da kommen, die sind super nützlich, sollte man sich anschauen, sind Open Weights, kann man wahrscheinlich auch relativ mit entsprechenden Guardrails auch relativ souverän einsetzen, aber es ist natürlich keine Souveränität, weil wir bauen die nicht selbst und ich glaube, dass die Motivation in China, dass diese Modelle jetzt aktuell kostenlos und mit Open Weights uns zur Verfügung gestellt werden, dass wir da nicht global Altruismus unterstellen sollten.
Alles kommt zu einem Preis.
Sondern da sind natürlich auch eigene Interessen dahinter, warum diese Modelle uns gegeben werden.
Ja, natürlich. Ich glaube aber, das muss man sich immer klar machen. Alles hat seinen Preis und genau wie wir schon vor 10, 15 Jahren gesagt haben, wenn du im Internet irgendwelche coolen Sachen umsonst bekommst, E-Mail, Cloud-Speicher als Privatperson etc., naja, dann bist du halt der Preis oder deine Daten und ich glaube, bei so Modellen ist es auch so. Danke für deine Einschätzung, Hans-Peter. Und ja, ich gebe dir recht, wir sollten da mal einen Deep Dive machen und ich fände es auch mal spannend, da im Detail mal drüber zu sprechen, wie sieht's denn eigentlich aus und ist der Zug komplett abgefahren oder ist er nur vielleicht auf eine andere Straße abgebogen und wir sehen hier doch noch irgendwas, weil die Vorstellung einer Zukunft, in der es nur drei Unternehmen gibt, die so die Hand drüber haben über KI-Technologie, die ist für so einen Science-Fiction-Fan für mich doch eine Spur zu dystopisch. Und da würde ich gerne auf jeden Fall mal im Detail drüber sprechen, auch über so Themen wie, ja, was hat es jetzt eigentlich mit Open-Source-Modellen auf sich? Du hattest das ja auch schon gerade gesagt. Aber ja, lass uns das auf jeden Fall mal machen. Aber so zur Einordnung fand ich das auf jeden Fall gut, da mal drüber zu sprechen. Ja, ich würde sagen, dann haben wir doch jetzt das Wesentliche besprochen. Digitale Souveränität, was ist es, warum ist es wichtig und was kann man denn tun, um wirklich sich ja die Souveränität zu bewahren für sich als Unternehmen. Was ist denn für euch vielleicht so das Fazit von unserem Gespräch oder vielleicht auch so generell zum Thema? Weiß nicht, Sören, magst du vielleicht anfangen?
Ja, gerne. Also das Thema ist extrem vielschichtig, komplex und anstatt vor diesen ganzen verschiedenen Aspekten in eine Schockstarre zu verfallen, ist es, glaube ich, gut, denselben Ansatz zu fahren, wie ich den Unternehmen anraten würde. Einfach mal in Inventur gehen, gucken, ob man alle Services, die man so hat, auch wirklich benutzt oder ob es halt auch vielleicht möglich wäre, das irgendwo anders hin zu migrieren, wo man eher sicher sein kann, dass das nach EU-Recht zum Beispiel gehandhabt wird. Vielleicht fallen ja auch ein paar Abos raus, die man überhaupt nicht mehr braucht. Hätte man auch schon was gewonnen. Genau, das wäre also ein Ansatzpunkt von mir.
Dankeschön. Hans-Peter, was ist dein Fazit?
Genau, also ich würde sagen, jeder muss es auf jeden Fall für sich bewerten und immer wieder auch neu bewerten, weil es tut sich ja wirklich viel auch in Europa. Also Stackit baut wirklich massiv aus, Jonas ist da dran. Wir sind ja auch entsprechenden Partner mit den Anbietern. Da tut sich wirklich viel und ist auch qualitativ gut, auch wenn noch eine gute Strecke zu tun ist. Das heißt, wie Sören sagt, Inventur machen, bewerten, aber das auch kontinuierlich tun, weil alles ist in Bewegung. Nächstes Jahr kann sich das schon wieder ganz anders darstellen. Und wenn ich das sage, dann fällt mir auf, das kann natürlich technologisch, das kann aber natürlich auch schon wieder geopolitisch sein. Es sind einfach, wie wir festgestellt haben, mehrschichtig. Fragestellungen, wo die verschiedenen Schichten in Bewegung sind, also die Rahmenbedingungen, die technologischen Möglichkeiten, alles bewegt sich gerade. Und es ist einfach ein weiteres Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen.
Oh ja, das auf jeden Fall. Ja, mir wurde heute mal wieder klar, dass es halt echt gar kein Schwarz-Weiß-Thema ist, sondern dass es super viele Zwischentöne gibt beim Thema digitale Souveränität und dass es halt auch nicht den richtigen oder den falschen Weg gibt, sondern letztendlich nur den individuellen Weg für eben halt ein Unternehmen und der, ja, der muss erarbeitet werden, da muss man analysieren, da muss man abwägen und vor allem, man muss sich erstmal damit beschäftigen und verstehen, um was es eigentlich geht. Und ich glaube, das kann auch ein sehr spannender Weg einfach sein für ein Unternehmen. Sören, Hans-Peter, mir hat super Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Zeit und für eure Fachexpertise. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit dem Thema, denn ich glaube, Hans-Peter, da bin ich ganz bei dir. In einem Jahr wird es anders aussehen. Spannend ist aber, wie? Das wissen wir noch nicht. Ich habe extra gerade mal meine Kristallkugel reingeschaut. Die ist aber ziemlich trüb. Vielleicht muss ich sie auch mal ein bisschen polieren. Die hat mir auf jeden Fall nichts gezeigt. Insofern bleibt mir nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu schauen, was passiert. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Die nächste Folge von Digital Future kommt bald. Und bis dahin, macht's gut und bleibt neugierig.